so drückt der Schuh, ich sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Leichtfüßig von Hightech-Fuß und Barfuß-Schuh. Heute nochmal ohne Yvonne. Ich kann euch auch noch gar nicht sagen, wann ihr sie wieder hört. Ich habe das vor kurzem in einem Interview sagen dürfen. Die Yvonne hat im Moment ein Familienmitglied, das besondere Betreuung bedarf. Und die Yvonne kümmert sich da sehr stark drum und muss das auch, finde ich, auch wichtig. Familie geht davor. Und deswegen muss ich im Moment ein bisschen auf ihre Mithilfe verzichten. Das heißt aber noch lange nicht, dass ihr nicht auf interessante Folgen verzichten müsst. Denn dafür habe ich heute mal wieder einen spannenden Interviewgast. Ich darf herzlich begrüßen den Gründer und Inhaber von der Firma Soulrunner, Thorsten Ludwig. Hallo Thorsten.
Hallo Alex, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich, dass du da bist, weil wir haben ja tatsächlich das erste Mal vor anderthalb, fast zwei Jahren Kontakt gehabt. Da ging es um die Soulrunner Metis, die wir hier im Podcast auch getestet haben. Und diesmal hast du mir wieder einen Schuh zur Verfügung gestellt, den FX Trainer, und zwar in der Sandalenversion. Da wollen wir gleich ein bisschen drüber sprechen. Und dann, wenn ich dich natürlich schon hier habe, möchte ich natürlich rund um die Firma Soulrunner ein bisschen ausquetschen. Ja, für diejenigen da draußen, die die FX Trainer Sandale nicht kennen, es handelt sich jetzt um eine, ich nenne es immer Halbsandale oder einen offenen Schuh, so könnte man es ja bezeichnen. Der Schuh ist sehr leicht, wirkt auch sehr sportlich, ist glaube ich auch abgeleitet von eurem Laufschuh, dem FX Trainer direkt, ne? Deswegen auch die Namensgleichheit.
Ganz genau, ja.
Das Obermaterial von der Sandale, was ist das, Kunstleder?
Nein, das einzige Lederstück an der Sandale ist hinten dieser rote Flecken, der drauf ist an der Ferse.
Ja.
Der Rest ist ein Mikrofaser.
Mikrofaser, ja, guck. Also da sind wir schon bei der Farbwahl. Schwarz mit roten Akzenten, insbesondere der Fersenbereich ist komplett in Rot gehalten, rote Nähte, was den ganzen Schuh optisch natürlich sehr, sehr sportlich und modern gestaltet. Ich fand es doppelt interessant, ihn zu testen, weil wir haben vor einiger Zeit hier den Freed Zenor getestet, ja ein ähnlich gelagerter Schuh. Und das Erste, was mir total schnell aufgefallen ist, dass dein Schuh, also die Trainer-Sandale, nicht so klobig wirkt, nicht so klotzig daherkommt. Und ja, wenn man dann so ein bisschen auch die Zahlen, Daten, Fakten hernimmt, übrigens auch ganz interessant, der ist fast 90 Gramm leichter, dein Schuh. Mhm. Und das merkt man tatsächlich auch. Interessant finde ich die Sohlenstruktur. Hat das einen besonderen Namen, diese feinnoppige Sohle bei euch?
Nein, einen Namen nicht. Also wir nennen die Sohle jetzt 4+2 Millimeter. Wir haben ja mal mit sehr dünnen Sohlen angefangen. Da haben wir noch mit Sohlenplatten gearbeitet.
Ja.
Und hier, das ist jetzt eine Formsohle. Wir hatten dort auch zwei verschiedene, aber Covid-19 und Lieferkettenprobleme haben uns dann dazu bewogen, uns wirklich nur noch bei den sportlichen Varianten auf eine Sohle zu konzentrieren. Es gibt noch die Sohlenplatte dann nachher bei anderen Sandalen und bei unseren Mokassins und so weiter.
Ja.
Aber dieses Profil ist so angeordnet, dass beim Gehen der Schmutz eigentlich wieder rausfallen soll. Also das ist die Idee dahinter.
Ja.
Und ich habe ein ganz interessantes Foto von einer Wanderung gemacht. Da lief neben mir jemand mit ganz herkömmlichen Wanderschuhen und ich mit unserem neuen Sutur. Der hat ja die gleiche Sohle.
Ja.
Und meine Sohle war schmutzig, also zumindest sie war sauber, aber es war nichts mehr innen drin in dem Profil. Und die andere Sohle war vollkommen zugekleistert mit Profil. Also das Profil ist schon, und die Anordnung des Profiles ist schon wirklich sehr wichtig bei diesen Schuhen.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade, also 4+2 für die Übersetzung, 4 Millimeter die Sohle, 2 Millimeter Profil.
Profil, genau. Mhm.
Ja, und ich sag mal, gerade wenn man nicht in Anführungsstrichen so viel Profil hat, dann ist es natürlich umso wichtiger und interessanter, wenn das Profil dann auch komplett frei bleibt, dass man es eben auch jederzeit immer noch hat. Auch so bieten selbst 2 Millimeter Profil guten Grip, was ich übrigens auch absolut bestätigen kann. Also ich hatte mit dem Schuh auch sehr, sehr guten Halt, auch mal auf, ich sage jetzt mal, glatterem Asphalt, rutschigen Böden, super damit klargekommen.
Vielleicht darf ich noch dazwischen haken.
Gern.
Das Profil ist nicht so sehr das Ausschlaggebende. In der Tat haben wir zwar uns für dieses Profil entschieden, weil auch viele Endkunden dann bei der nicht profilierten Sohle nicht so das Gefühl der Rutschfestigkeit hatten. Das Wichtige an der Sohle ist eigentlich die Gummimischung.
Ja.
Das ist ähnlich wie bei Autoreifen und die Gummimischung ist also die gleiche wie bei den Sohlenplatten, die wir benutzen. Hier kommt das Profil, natürlich hat es noch etwas mehr an Rutschfestigkeit vielleicht, aber ich würde mal sagen, 70-80% ist tatsächlich dann nachher am Ende des Tages auch der Optik. Wenn du jetzt vorstellst, ein Winterstiefel ohne Profil, da würde jeder sagen, wie kann denn das rutschfest sein? Aber es kommt tatsächlich auf das Gummi an. Viele Firmen arbeiten mit TR-Sohlen, also Thermorubber-Sohlen. Das sind reine Synthetik-Sohlen und die rutschen ohne Ende. Und das Gummi saugt sich doch etwas mehr fest, zumindest wenn wir jetzt von Schnee oder von Eis reden.
Ja, kann ich sofort bestätigen. Wir hatten hier schon einige Schuhe ja im Test und da haben wir auch diverse Modelle gehabt, die ein wirklich tolles Profil hatten und trotzdem extrem rutschig waren, weil wir eben genau das festgestellt haben, dass das Gummi eben nicht weich genug ist, zu hart war, fast sich schon wie Plastik anfühlte und dann brachten diese tollen Profile gar nichts, weil sonst überhaupt gar kein Grip drin war.
Wir arbeiten gerade an einem Prototypen. Wir haben jetzt den ersten Schuh gemacht mit einer neuen Sohle. Das ist sowas von brutalst weich, diese Sohle, die wir da haben machen lassen. Da möchte ich dich vielleicht auch gleich einladen und ich weiß nicht, was für eine Schuhgröße hattest du?
Also den FX-Trainer habe ich jetzt in 44.
Ich muss mal gucken, könnte sein. Wir haben jetzt einen Schuh gemacht erstmal, um zu sehen, ob es funktioniert. Der nächste Schritt ist jetzt, und das war positiv, dieser Test, der nächste Schritt ist, dass wir jetzt 100 Schuhe machen werden. Wir werden aber offiziell nicht sagen, welcher Schuh und wir werden auch nicht sagen, welche Sohle. Okay. Also welche Sohlengröße. Aber es könnte sein, und damit habe ich schon fast eine zumindest verraten, dass wir deine Sohlengröße haben. Das ist wirklich eine mega, mega weiche Sohle. Also ich bin total hin und weg von diesem Schuh. Das ist zu den jetzigen Schuhen so ein wahnsinniger Unterschied. Und wir müssen allerdings jetzt erstmal sehen, ob diese Weichheit der Sohle, die neue Gummimischung, die da der Produzent gemacht hat, der Sohlenproduzent, ob die sich auch letztendlich gut verarbeiten lässt. Also wir haben es jetzt einmal geschafft, aber wir wollen jetzt einen größeren Test machen mit 100 Paar, um zu sehen, ob das funktioniert. Und wenn das funktioniert, dann werden wir diese Sohle einfach schon in die laufende Produktion mit einbinden. Also da freue ich mich sehr drauf, weil das ist nochmal ein richtiger Gamechanger, diese neue Sohle.
Da bin ich.
Sieht aber genauso aus, also nichts anderes von der Optik.
Ich bin bei sowas immer ja dann so ein bisschen kribbelig, was Haltbarkeiten angeht. Ne? Also je weicher das Gummi, desto eher hast du ja auch Gummiabrieb. Habt ihr da denn schon Erfahrungen machen können?
Die Werte, wir haben ja verschiedene Abriebwerte, aber wir haben ja einmal, es gibt ja die sogenannte Shore-Härte, das ist die Härte der Sohle als solches und dann gibt es die Abriebwerte und die Abriebwerte sind ähnlich. Das ist ja sie sind natürlich eine Idee weniger, aber das wird der Kunde kaum merken. Wir haben ja auch Ersatzsohlen und wir verkaufen eigentlich keine Ersatzsohlen mehr, weil die Sohle ist so super abriebfest und auch die neue Sohle, da haben wir natürlich Wert drauf gelegt, dass die genauso abriebfest ist, denn die Sohle ist, ein Schuh machen ist ja nicht so schwer, ist auch keine neue Erfindung, aber das Wichtigste an unseren Schuhen ist tatsächlich die Sohle und da werden wir keine Kompromisse eingehen, dass die sich noch leichter oder wesentlich leichter abläuft oder dass wir da Reklamationen kriegen, dann schießen wir uns ja ins eigene Knie. Also der Sohlenabrieb, der ist auch von der neuen Sohle, die Laborwerte, die wir dort haben zumindest, das sind ja die ersten Werte, die wir haben, die sind
ja klar. Ich möchte mal direkt eben eingreifen. Du sagtest gerade, ihr bietet sogar Ersatzsohlen an, falls eure Sohlen mal runtergelaufen sind. Also kann man die Schuhe bei euch einschicken, ihr besohlt die neu oder ihr schickt die Sohlen raus und man kann sie sich neu besohlen lassen?
Also man kann die Sohlen sich kaufen, das sind die Original-Gummimischung, die wir haben. Ja. Was wir nicht schaffen, ist jetzt die originale die Profilstruktur drunter zu machen, sondern das Profil von der herkömmlichen Sohle, nehmen wir es mal, wenn sie besohlt werden soll, ist ja im Grunde quasi fast abgelaufen, sonst würde man den Schuh ja nicht neu besohlen wollen. Die Originalsohle bleibt als Trägersohle erhalten, das heißt, ein Schuhmacher schleift diese Sohle noch an und schleift die Ersatzsohle an. Die Ersatzsohle ist dann nur die Sohlenplatte, die im Grunde die Lauffläche ersetzt.
Hat also etwas Profil quasi.
Ja. Und das macht ein Schuhmacher. Das heißt, wir haben hier einen Schuhmacher, der auch Online-Bestellungen praktisch aufnimmt, der seit vielen Jahren schon für uns arbeitet. Und wer einen Schuhmacher vor Ort hat, der kann das natürlich zu seinem Schuhmacher vor Ort geben. Wichtig ist immer der Klebstoff bei solchen Sachen. Viele Mr. Minute oder was es da gibt, die wissen teilweise gar nicht, was sie da für einen Klebstoff verwenden. Also wichtig ist der Klebstoff, den man da verwendet. Der ist ganz wichtig. Und dann ist das Geheimnis bei Kleben immer Druck, Druck, Druck. Also umso mehr Druck, umso besser. Aber man kann die Schuhe eben auch, auf unserer Webseite gibt es die Adresse oder die E-Mail-Adresse von unserem Schuhmacher. Der ist hier 40 Kilometer weg von uns. Schuhmacher, leider Gottes, ist ja so ein aussterbender Beruf, was sehr schade ist.
Stimmt, ja.
Und der repariert die Schuhe wirklich. Der hat auch die entsprechenden Leistengrößen, dass er auch in Schuhgröße 46 oder 47 machen kann. Das ist ja auch wichtig, um da den Druck gleichmäßig auf die Sohle ausüben zu können.
Ja, ja.
Aber wir machen es selber nicht, aber wir vermitteln oder wir liefern die Sohle.
Was ich auch schon super finde, weil Thema Nachhaltigkeit, und ich kam jetzt sofort auf das Thema drauf, weil wir haben neulich eine Anfrage gekriegt von einem User, macht doch mal eine Folge über das Thema Barfußschuhe neu besohlen, und das fand ich nämlich jetzt dann total spannend, weil der Patrick Ungermann von der Gehwerkstatt, der auch schon mal hier bei uns im Podcast zu Gast war, mit dem ich auch teilweise zusammenarbeite, der ist Orthopädie-Schuhmachermeister, der besohlt auch regelmäßig Barfußschuhe neu, aber der baut sie komplett neu auf, also löst die Sohlen komplett ab und baut komplett neue Sohlen drunter. Mhm. Der arbeitet unter anderem mit Vivo Barefoot zusammen und macht das mittlerweile in nicht geringen Mengen für Vivo. Also der sagte, es ist halt was anderes. Also deswegen war es jetzt direkt mal so interessant, wie ihr das umsetzt. Ja,
ganz ehrlich, ist das auch so ein bisschen das Problem, was wir mit unseren Partnern haben, weil wir arbeiten natürlich mit Partnern zusammen, die sehr, sehr viel Erfahrung in der Schuhbranche haben. Über Generationen teilweise. Und das sind Profis in ihrem Geschäft. Aber keiner von denen hat, bevor er mit uns zusammengearbeitet hat, einen Barfußschuh hergestellt.
Ja.
Und wir haben das, ich komme gerade aus Indien, ich war letzte Woche für 4 Tage in Indien und wir hatten ein Supplier-Meeting, also mit allen Lieferanten, und da war unter anderem auch der Sohlenlieferant da, der hervorragende Arbeit für uns macht. Wir hatten vorher einen Sohlenlieferant, der hat auch Sohlen hergestellt für große, namhafte Firmen, die wir alle kennen. Und als wir ihm gesagt haben, was wir brauchten, kein Problem, er kann das alles. Am Ende kriegen wir einen Schuh, da kann sich jemand mit erschlagen. keiner ist in der Lage, ohne unsere Anweisung, das ist ja das Schade, das Traurige dran, wirklich diese Flexibilität zu bieten. Das Gleiche geht über das Innenfutter. Wenn eine große namhafte Firma ein bestimmtes Innenfutter hat und damit jahrelang zufrieden ist, heißt das noch lange nicht, dass das Innenfutter auch für uns geeignet ist, weil in einem Barfußschuh gehst du ganz anders, du bewegst deine Füße ganz anders, du aktivierst deine Muskeln ganz anders,
das
du
Material
hast auch ein Schweißaufkommen im Barfußschuh, was normal ist. Das heißt, die Atmungsaktivität muss höher sein. Der Produzent darf das Obermaterial nicht ans Untermaterial kleistern. Also wir haben auch Schuhe aufgeschnitten aus der laufenden Produktion, um zu sehen, ist das Obermaterial nicht zugekleistert, ist das Innenmaterial praktisch nur reingehängt oder der Klebstoff nur gesprüht, damit ich keine Klebstoffbarriere habe, die verhindert, dass die Fußfeuchtigkeit nach außen entweichen kann. Also das ist so tricky, einen Barfußschuh oder eine Barfußsandale zu machen. Das ist immer wieder ein Erlebnis, mit erfahrenen Profis zu sprechen aus der Seite der Lieferanten oder der Produktion, die dann am Ende des Tages mit offenem Mund da stehen und sagen, ups, das habe ich ja noch gar nicht gewusst. Sehr interessant.
Ja, das ist eh immer ganz spannend, finde ich, wenn man sich mit Fachleuten aus der konventionellen Schuhwelt unterhält über Barfußschuhe und dann kommen auf einmal so Austausch und man hat einen offenen Gesprächspartner, was da manchmal für Aha-Effekte bei den Leuten auftauchen, ist schon ganz spannend. Das stimmt.
Absolut.
Aber schon mal direkt eine spannende Frage. Ihr lasst in Indien produzieren komplett, also nicht wie man so schön immer sagt, China-Ware, wie es der ein oder andere Hersteller dann doch mittlerweile ja machen muss, so muss man es leider schon sagen.
Wie auch der ein oder andere Hersteller, gibt auch Mitbewerber, die bei uns in Indien produziert haben und dann Made in Germany draufschreiben, den kompletten Schuh sogar produziert haben. Ja. Es gibt Firmen, deutsche Firmen, namhafte Firmen, die lassen in Indien beispielsweise das Oberleder nähen, zusammennähen. Mhm. Musst dir vorstellen, wie ein Schuh, der unten offen ist. Mhm. Sobald ein Schuh unten offen ist, sobald du also durchgreifen kannst, ist es noch kein Schuh. Du kannst diesen Schuh also dann nach Deutschland holen, klöppelst eine Sohle drauf und kannst dann sagen, Made in Germany.
Ja, ich glaube, ich weiß, welche Firmen es sind. Ja. Zumindest bei einer weiß ich es.
Und wir lassen in Indien produzieren bei einem Familienbetrieb. Das ist für mich sehr, sehr wichtig, weil ich spreche nicht mit einem Geschäftsführer, ich spreche mit dem Inhaber. Die Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, dürfen nicht zu groß sein. Also, dass sie jetzt nur Nike, Timberland, was weiß ich, Merrill und so weiter bedienen und dann rutschen wir dort irgendwo rein. Mir hilft auch kein Hersteller, der zweimal im Jahr für mich Schuhe produziert. Wir brauchen einen Hersteller, der jeden Tag Schuhe für uns produziert. Mhm. Und weil natürlich ist der 1000. Schuh besser von der Fertigung her als der erste Schuh. Schuhe ist alles Handarbeit. Ich finde immer toll, wenn so manch einer Schuhmanufaktur auf seinen Karton schreibt, alle Schuhe sind im Grunde Handarbeit, es sei denn, du hast jetzt irgendwelche Kunststoff-Fußballschuhe, die gegossen werden oder sowas. Aber ansonsten geht ein Schuh heute immer noch durch 100 Hände, bevor er dann letztendlich die Produktion verlässt. Und das Schöne ist, die Familie, der Cousin betreibt eine Gerberei. Wir haben uns auch die Gerberei natürlich angeschaut. Die Firma wird seit Jahren von The Leather Group Gold Standard geratet. Und also ist praktisch, The Leather Group ist so ein Audit-Agentur.
Okay.
Und es war sehr interessant. Der hat am Ende des Tages das Wasser getrunken, den er für den Gerbungsprozess benötigt hat, weil der hat nämlich eine Recyclinganlage für knapp 1 Million Euro vor einigen Jahren investiert.
Okay.
Und recycelt zu 100% sein Wasser selbst.
Oh, gut.
Das war sehr interessant. Und sie arbeiten momentan, und das hatte ich noch nicht gedacht, 35% des Strombedarfs ziehen sie mittlerweile schon aus erneuerbaren Energien.
Oh, das ist gut.
Und 100% soll in 2-3 Jahren erreicht werden durch Solar und auch durch Windenergie. Also das ist besonders gut. Und kleiner Spoiler, was ich ehrlich gesagt, shame on me, auch nicht wusste, wie viel wir schon an recycelten Materialien verwenden. Das hat mir nämlich keine Sau gesagt. Wir haben jetzt bei dem Supplier-Meeting sehr viel Fokus auf recycelte Materialien gelegt. Und da hieß es, ja, das haben wir schon. Das verwendet ihr schon in diesen Schnürsenkeln. Das verwendet ihr schon in fast allen Innenmaterialien. Also ich warte jetzt noch auf Zertifikate. Damit werden wir dann auch an die Öffentlichkeit gehen und das auf unserer Webseite kundtun. Also da ist sehr, sehr viel gemacht und vielleicht zum Abschluss noch, es gibt Firmen im asiatischen Raum, Textilfirmen, die produzieren auch Plastikflaschen. Mhm. Und diese Plastikflaschen, wenn sie die produzieren, die werden dann sofort geschreddert und aus diesem Geschredderten werden dann Garne hergestellt.
Das ist interessant.
Diese Garne werden dann verwendet, um damit eben ganz normale Stoffe zu machen. Ja. Das nennen die dann mit recycelten Materialien.
Also okay, das ist tricky.
Das heißt, es werden Plastikflaschen hergestellt, um sie dann zu zerschreddern und daraus Garne zu machen. Und bei uns ist es also tatsächlich, also unsere Hersteller nehmen tatsächlich Plastikflaschen, also tatsächlich Waste. Und das muss man auch leider sagen, davon gibt es in Indien ja reichlich. Also
ja.
Ist dort, also Plastik überhaupt ist ja in diesen ganzen Ländern wirklich noch reichlich vorhanden. Und wenn da ein bisschen was wegkommt, dann ist es eher gut als schlecht.
wo ja, ich sage jetzt mal, die westliche Welt auch nicht ganz unschuldig dran ist, die nehmen ja teilweise auch diesen Recyclingmüll von uns gerne entgegen, um damit zu arbeiten.
Also, wir haben eine weiße Weste, angeblich eine weiße Weste, und schicken dann unseren Müll nach Afrika oder nach Asien.
Ja, genau, so in etwa. Ja, spannend auf jeden Fall. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass da quasi produziert wird, nur um sie zu zerschreddern, damit man es hinter Recycling nennt. Das ist ja fast schon wie eine Frechheit. Und ich habe immer gedacht, Mensch, wow, wie weit. Aber egal. Vielleicht kommt man da ja auch noch auf den Dreh, wirklich dann Müll in Zukunft zu verwenden. Es ist ja, wie du sagst, tatsächlich genug davon da. Aber auch sehr interessant mit erneuerbaren Energien und so. Wir sehen uns ja hier im Westen immer gerne als Vorreiter für alles, und tatsächlich sind die Vorreiter tatsächlich auch da gerne mal in anderen Ländern unterwegs, denen wir das gar nicht so zusprechen. Also das finde ich eine super, super Sache, da auch mit der Filteranlage und sowas. Schönes Ding, finde ich total gut.
Wir produzieren ja, wir nehmen ja heute auf, heute ist der 24. August. Ja. Und gestern ist die indische Mondfähre am Südpol des Mondes gelandet, also als vierte Nation, generell erst als vierte Nation hat es Indien geschafft, dort eine saubere Landung hinzulegen. Die Russen sind ja nun gerade gescheitert vor ein paar Tagen. Inder haben es geschafft. Wir wissen, die ganze IT-Industrie oder ein Großteil davon sitzt in Indien. Ich hatte viel mit Lufthansa zu tun, da habe ich blumige, in Deutsch geschriebene E-Mails bekommen, die kamen auch aus Indien. Also die halbe Autoindustrie ist in Indien. Also ich meine, so ganz dumm sind die nicht. Die haben dort ihre Fachleute. Wir sehen immer von Indien teilweise in den Medien auch ein anderes Bild. Häufig wird Bangladesch auch gezeigt. Die sehen alle für uns gleich aus, so wie wir für die auch gleich aussehen. Wir können sicherlich einen Deutschen von einem Norweger oder einem Engländer unterscheiden. Und die natürlich nicht. Und so können wir auch einen Bangladesi von einem Inder vielleicht schlecht unterscheiden oder von einem Pakistani. Und wenn dann so negative Nachrichten kommen, dann ist es immer gleich Indien. Und das ist nicht so das schönste Bild. Aber es macht wirklich Spaß, mit diesen Leuten zu arbeiten.
Das glaube ich.
Und sie machen mir auch einen sehr, sehr ähnlichen, ehrlichen Eindruck. Und es ist nicht so, wie man es vielleicht, wer schon mal in Asien im Urlaub ist, da wird man angelächelt von vorne, und einfach nur, weil man keine negativen Nachrichten von sich geben will. Und im Hintergrund sieht alles ganz anders aus. Also ich habe ein recht gutes Gefühl mit den Indern, zumindest mit denen, ich zu tun habe.
Reicht ja im Endeffekt, ne? Also ist ja wichtig, dass die, mit denen man zu tun hat, dass man mit denen halt ein gutes Feeling hat, dann kommen dabei auch in eurem Fall halt vernünftige Produkte bei rum. Um auf das Thema Produkte mal eben wieder zurückzukommen, eine brennend heiße Frage, die mich immer interessiert, wenn ich hier Hersteller oder gerade Gründer von Firmen habe, ist: Warum? Warum hast du Soulrunner gegründet? Warum hast du angefangen, Barfußschuhe zu bauen und nicht, ich sag jetzt mal, die neuen Buffalos?
Ich wäre heute reicher, wenn ich die neuen Buffalos produziert hätte. Aber ich bin ja im Schuhkarton geboren. Meine Eltern hatten ein Schuhgeschäft. Das war also quasi freie Berufswahl. Ich bin dann zwar als Jugendlicher mal ausgebrochen und bin dann aber wieder zurückgekommen, war bei Esprit im Außendienst, war bei Echo im Außendienst, habe dann viele Jahre bei Gore-Tex gearbeitet, im Schuhbereich natürlich. Also ich war da auf der Seite der Zulieferer dann im Grunde und habe dann auch dort wieder ausgebrochen, weil ich habe dann nach 3 Jahren oder nach 3 oder 4 Jahren, ich war insgesamt knapp 8 Jahre da, habe ich dann den E-Commerce-Bereich gemacht für Gore-Tex, also dann gar nicht mehr mit Schuhen, sondern war dann eher in dem Bereich unterwegs, der sich Technical Oriented Fabrics nannte. Das heißt, da ist dann Polizei, Militär, Feuerwehr, Arbeitsschutz und so weiter. Es war also weniger die Schöffeljacke und der Loverschuh, sondern mehr so der technische Bereich.
Ja.
Und dann bin ich bei Gore weg, habe mich selbstständig gemacht, hatte diverse Generalvertretungen für den Schuhbereich. Ich habe auch mal sowas ganz Modisches als Generalvertretung vertrieben, wie Job-Schuhe beispielsweise. Oh. Also ganz anders als das. Ich bin so vom Saulus zum Paulus. Ja. Und hatte dann aber eine italienische Firma im Programm, die Five Fingers hatte.
Ah, okay, ja.
Das war 2005. Und ich habe das Thema Barfußschuhe, respektive geschütztes Barfußlaufen, sehr schnell verstanden und habe 2006, schon im Februar, März 2006, meinen ersten Online-Shop gemacht, mit barfußlaufen.com. Der existiert auch heute noch. Das ist so ein Multi-Brand-Shop. Und da hatte ich damals eine finnische Marke, die dann leider Gottes ein paar Jahre später in die Insolvenz ging, jetzt wieder da ist, und Vibram Five Fingers und die
Finnische
Vibram.
Marke, warte mal, Filmax?
Ja, genau.
Ja.
Und die hatte ich als groß, also ich war Importeur praktisch von Filmax. Und Vibram Five Fingers kam gerade so auf. Also ich kenne auch den Galahad Clark, den ich sehr schätze. Das ist Vibram Five Fingers, Vivo Barefoot kommt ja aus dieser Clarks-Familie.
Ja.
Und dann habe ich eben den Online-Shop aufgemacht, schon 2006. Also ich hatte zwei Marken im Programm. Five Fingers hatte damals gerade das Modell Classic, bevor dann der Sprint kam und so weiter. War noch nicht so viel. Und wie ich erwähnte, die finnische Marke ging leider in den Konkurs und der oder in die Insolvenz, um es besser zu sagen. Und
Ja.
Five Fingers konnte eine Zeit lang mal nicht so gut liefern. Und dann stehst du natürlich da und sagst, jetzt hast du einen Online-Shop, was machst du? Und dann habe ich gesagt, wenn ich da eben jetzt momentan diese Probleme habe mit den Zulieferern, dann mache ich es halt selbst.
Oh,
Und
ambitioniert.
dann habe ich meine eigene Marke gegründet. Ein Freund von mir, den ich von Gore schon kannte, ein Techniker, der ist bei uns verantwortlich für die technischen Sachen. Den habe ich zum Glück bekommen, weil er gerade frei war, sagen wir es mal so. Und dann haben wir uns zu seinem Geburtstag im Januar zusammengesetzt, ob sowas ging. Wir hatten ein paar Sohlenlieferanten am Tisch, das war alles auf einer Geburtstagsparty. Dann haben wir uns im
Auch nicht schlecht.
Februar nochmal auf der ISPO getroffen.
Ja.
Und dann sind wir nach Slowenien gegangen. Da waren Kontakte zu einer alten Fabrik, die früher auch Meindl und ganz früher Adidas hergestellt hat. Große Fabrik, so mit Tiet aus dem Bau der Jugoslawienzeit. Und da haben wir dann unsere ersten Schuhe gemacht und haben die im gleichen Jahr, 2011, auf der Messe in Friedrichshafen, auf der Outdoor-Messe, haben wir die ersten Schuhe gezeigt. Zwei Modelle, FX Trainer. Der heißt übrigens FX Trainer, weil unser Entwickler heißt Franz Xaver. Und mir fiel kein besserer Name ein.
Auch gut.
FX Trainer und den T1 Allrounder. Und der T1 Allrounder heißt nicht T1 Allrounder, weil mein Name Thorsten ist,
Okay.
sondern wir hatten einen Schuhtechniker mit dabei, das war ein Slowene, der hieß Tomasz. Also
Okay.
Thomas.
Ja.
Und der hatte so eine gute Idee. Wir haben im Hotel zusammengesessen und der hatte so eine gute Idee. Und da habe ich gesagt, die Idee werden wir umsetzen und wir werden den ersten Schuh T1 Allrounder nennen. Also zu Ehren
Ja.
dieses Entwicklers, Tomasz. Also der T1 Allrounder ist tatsächlich der allererste Schuh, den wir gemacht haben. Der FX Trainer, dann der zweite. Gibt es beide heute noch im Programm.
Interessant, der T1 ist der erste Schuh, den ich von Soulrunner getragen habe und ich glaube, der dritte Schuh, den ich überhaupt gekauft habe aus dem Barfußschuhsegment.
Okay.
Der erste war tatsächlich damals der Leguano Sockenschuh, ein Schuh, den ich heutzutage nie wieder kaufen würde. Der zweite war ein Leguano Aktiv, den ich auch nicht mehr kaufen würde. Das liegt aber daran, dass er einfach an meine Füße nicht ranpasst. Da bin ich heutzutage schlauer. Und der dritte war dann schon der T1. Und was ich ja beim T1 so total faszinierend fand, ist die Sohle. Wenn ich es richtig im Hintergrund habe, ist das die dünnste Sohle, die auf dem Markt war damals, ne?
Ja, die
20
hatten wir
Millimeter.
nur damals. Wir hatten ausschließlich diese Sohle. Das ist eine
Ja.
Sohlenplatte. Musst dir vorstellen, das sind so 80 mal 80 Zentimeter große Platten und da wird dann die
Ja.
Sohle ausgestanzt.
Ja.
Wir haben dann so 6, 7 Millimeter dazugegeben, damit wir das so am Sohlenrand hoch machen konnten.
Ja.
Wenn ich mich erinnere an denjenigen, der das gemacht hat, ja, das war so Typ Schwarzenegger mit entsprechenden Händen, die überall getaped waren an den Fingern, weil das war ja doch ein etwas raues Material, selbst wenn es
Ja.
jetzt nicht dieses Profil hatte wie jetzt. Und das war schon wirklich eine Scheißarbeit, diese Sohle so perfekt an den Schuh zu kriegen, dann an den Seiten hochzuziehen. Also das konntest du wirklich dann nicht lange den Menschen zumuten. Das war, die Sohle war die beste, absolut.
Ja. War geil.
Aber der Arbeitsaufwand und die Art der Arbeit, da würde uns heute jeder verfluchen, wenn er sehen würde, wie das gemacht wurde.
Ihr baut diese Sohle gar nicht mehr.
Nein, die machen wir gar nicht mehr. Schade. Wir haben jetzt Sohlenformen. Das ist wesentlich einfacher. Ist zwar schwieriger für uns, weil wir müssen die Sohlenformen nach Größe bestellen. Das war bei den Sohlenplatten nicht der Fall. Da haben wir 100 Platten bestellt und da haben wir die Sohlen rausgestanzt in der Größe, wie wir sie brauchten. Jetzt haben wir, natürlich müssen wir unserem Produzenten die Sohlen Größen geben und der produziert die dann nach Größe. Ist für uns schwieriger.
Aber dünne Sohlen wie damals beim T1 habt ihr noch, diese ganz dünnen?
Nein, wir haben nur noch die 4 plus 2.
Nur noch 4 plus 2.
Auch auf dem T1 Arounder. Wir haben überall nur noch auf den sportlichen Schuhen diese Sohle drauf.
Ach, schade. Ich hab nämlich leider den ganz, ganz großen Fehler gemacht. Oder was heißt großen Fehler gemacht? Damals hat der Schuh gepasst, heutzutage passt er nicht mehr. Ist mir ein bisschen zu klein geworden. Mhm. Nach vorne hin, ich stoße also beim Gehen schon vorne an. Und weil diese Sohle, die war geil. Ich werde das nie vergessen. Das erste Mal so bei Herbstwetter draußen unterwegs. Es war trocken. Am Vortag hatte es aber geregnet. Ich gehe durch eine Pfütze und auf der anderen Seite der
Fußabdruck.
Habe ich aber wirklich Fußabdruck. Ja. Mit jedem einzelnen Zeh. Meine Frau hat mich angeguckt und gesagt, hast du die Sohlen vorher abgeschnitten? Ich sage, nein, hier, guck, geiler Schuh. Also was das angeht, das war wirklich das war so ein richtiger Aha-Schuh. So richtig, boah. Also das war geil.
Ja. Wir haben aber dann mit einigen Orthopäden zu tun gehabt, die auch Sportorthopäden waren und sehr viele, hier bei uns in der Nähe ist jemand, der sehr viel mit Skifahrern wirklich auf nationaler Ebene, also sehr, sehr hoher Ebene zusammenarbeitet und Läufern und Fußballspielern und so. Und die haben gesagt, eure Schuhe sind wirklich super, aber wenn ich jetzt meinen Patienten, die mit Saucony, Nike Air, Asics, you name it, ja, diese Modelle kommen und denen sage ich jetzt, ihr müsst Barfußschuhe tragen und ich gebe denen eure Schuhe an die Füße, die kommen damit nicht zurecht. Das ist viel zu wenig Sohle.
Das ist eine Umstellung.
Die Umstellung ist so stark, dass die dann, wenn sie doch wieder hinten den Hackenschritt oder Fersenschritt laufen, ist ja nun ganz schlimm, dann haben sie unter Umständen nachher Verletzung, könnt ihr nicht eine etwas dickere Sohle machen? Und dann haben wir gesagt, weil wir kein Geld haben, wie machen wir jetzt eine dickere Sohle? Dann haben wir gesagt, dann machen wir doch einfach zwei Sohlenstärken und kleben die aufeinander. Mhm. Und so haben wir eine 2,5 mm Sohle und eine 3,5 mm Sohle übereinander geklebt und dann hatten wir die 6 mm Sohle. Mhm. Was natürlich dann den leichten Nachteil hatte, gerade bei kleinen Größen, dadurch, dass wir zwei Klebstoffflächen hatten, nämlich einmal die dünnere Sohle an den Schuh geklebt und dann auf die dünne Sohle die dickere Sohle geklebt. Das heißt, wir hatten zwei Klebstoffflächen und das führte dann gerade bei kleineren Größen zu so einer Art Sperrholzeffekt. Ja. Die waren zwar sehr weich, aber nicht so, wie man sich's wünscht.
Ja.
Und jetzt mit der Formsohle, die genauso dick ist, haben wir natürlich eine wesentlich weichere, flexiblere Sohle, als wenn wir zweimal Klebstoff drunter pappen müssten.
Ansonsten habt ihr ja bei zumindest den geschlossenen Schuhen, jetzt bei der Trainersandale nicht, aber bei den geschlossenen Schuhen habt ihr ja immer eine Einleger dabei aus Filz, wo dann so ein kleiner Fersenpolster drunter geklebt ist. Ja. Für die Umstellung finde ich das zum Beispiel auch eine schöne Geschichte.
Genau.
Seid ihr ja auch nicht die einzigen, machen ja einige Hersteller mittlerweile, dass die für diesen Umstellungszeitraum das anbieten, finde ich eine sehr elegante Lösung, dass man dann erstmal so am Anfang noch den Einleger mit Fersenpatch bietet und dann kann man sich langsam quasi auch ja runtergewöhnen von, ich habe 12 mm Gummiluft gefederte Hydraulik Ferse auf habe nichts mehr, was ja auch definitiv gut ist.
Ja, wenn du deine Barfußschuhe hast und bist begeistert und nimmst die mit in Urlaub und machst irgendwo eine Städtetour und bist dann ein paar Stunden unterwegs und bist durch sämtliche Museen gerannt und du hast wirklich müde Beine, bist kaputt, hast vielleicht sogar einen Muskelkater, weil du es noch gar nicht gewohnt bist. Der geht dann bis zum Nacken hoch unter Umständen.
Ja.
Und wenn du dann hinten diesen kleinen Patch hast, der der dir hilft, dass es nicht zu sehr schmerzt, sag ich mal, ja, dann ist das sicherlich sehr hilfreich.
Absolut.
Und wer das nicht braucht, der nimmt die Sohle halt raus, fertig.
Genau, ja, genau. So habe ich auch, also ich habe es beim Metis dann damals auch so gemacht, dass ich einfach diese Innensohle rausgelassen habe, weil ich sie schon nicht mehr brauchte. Als ich den Metis von dir bekommen habe, dann war ich ja auch schon seit über 4 Jahren fast mit Barfußschuhen unterwegs. Da brauchte ich es nicht mehr. Ich fand es aber trotzdem vom Konzept her einfach sinnvoll und gut gemacht und gut gelöst, weil es eben halt genau diesen Zwischenschritt anbietet.
Ja.
Total gut. Ich habe zwei wirklich mir aufdrängende Fragen noch. Und zwar sagen wir ja eigentlich immer, ein Barfußschuh, der muss einen breit auffächernden Vorfuß haben, da muss am besten die Zehenbox muss weit auffächern, der Halux muss ganz gerade sein. Jetzt habt ihr bei einigen Modellen, seid ihr davon abgewichen so ein bisschen. Also ihr habt nicht so einen komplett geraden Halux gebaut, ihr habt nicht so einen noch weiter nach vorne V-förmig, sondern ihr habt wirklich so eher so bis zum Ballen breit und dann geht ihr doch wieder eher so ein bisschen modern schmaler zusammen. Bei den Mokassin kommt mir das so direkt und ich sag mal im Vergleich bei der FX Trainer Sandale auch ein bisschen hier, wenn du verstehst, was ich meine.
Ja.
Ich frage jetzt mal direkt, warum?
Also, um mal bei den, sagen wir mal, eleganteren Schuhen anzufangen. Wir haben ja auch einen Ballerina beispielsweise.
Ja,
ja, richtig, ja. Da hast du das Gleiche. Wir haben eine etwas modische Damensandale. Oder haben wir schon seit einigen Jahren modische Damensandalen, immer wieder eine andere im Programm. Und wir haben natürlich auch diese Mokassin-Reihe. Es gibt ja eine ganze Palette von Mokassins, unter anderem ja auch einen veganen Mokassin, den man es gar nicht ansieht, weil das ein fantastisches Mikrofaser ist. Und ja, meine Antwort darauf ist, dass es gibt ja durchaus Situationen, wo du mit einem Schuh, wie nennen wir jetzt mal ein FX Trainer, breites Ding zum kleinen Schwarzen, wirst du nicht anziehen. Wir hatten mal sehr gute Beziehungen zu den Medical Park Kliniken oder zu der Medical Park Klinik hier in eine von denen in Oberbayern. Und der Professor Wessinghage ist ja ein absoluter Barfuß-Fan, hat auch einige Bücher dazu geschrieben. Was das Laufen anbetrifft, ist ja ein ehemaliger Weltklasse-Mittelstreckenläufer und ist dann nachher Orthopäde gewesen, hatte die orthopädische Leitung in der Klinik. Und das ist ein ganz schlanker Mann, der läuft viel mit so italienischen, schlank geschnittenen Anzügen rum.
Ja.
Wenn er dann zu seinen arabischen Patienten geht, die für 1.600 Euro die Nacht dann dort in der Medical Park Klinik irgendein Zimmer buchen und 25 Smartphones auf dem Tisch haben. Und der hat zum Beispiel unsere Mokassins getragen und das hat den unheimlich gut gekleidet. Der schwarzen Ledermokassin, der würde nie mit jetzt zum FX Trainer in so einem Fall rumlaufen. Und das ist das, was ich sagen will. Es gibt immer wieder Situationen, wo es die Etikette vielleicht verlangt, dass du entsprechend schöneres Fußkleid trägst. Das ist eben der Etikette geschuldet zum einen. Zum anderen gibt es natürlich auch Menschen mit schlanken Füßen. Und wir haben in diesem Jahr auch ein Ladengeschäft und da kommt so die eine oder andere Frau rein. Wenn ich die in den FX Trainer reinstelle oder selbst in den Pure, der jetzt nur in Anführungsstrichen weite weit hat, so wie der Metis oder FX Trainer ist ja extra weit geschnitten.
Ja, aber die sind ja nicht nur weit, sondern auch tatsächlich breit. Ne? Das ist ja das Schöne dabei. Ja.
Also die sind ja vollumfänglich. Also der Umfang ist ja tatsächlich, also unsere Schuhe werden von Größe zu Größe 4 Millimeter weiter oder breiter, je nachdem, wie wir es nehmen. Also das 4 Millimeter weitere Leisten.
Ja.
Und 6,6 Millimeter länger. Also das sind die Parameter. Und es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, ich habe entweder einen schlanken Fuß, ich falle aus den anderen Schuhen raus. Ich möchte auch mal schön gekleidet sein. Ich brauche das einfach, weil ich diese Schuhe auch im Business anziehe, weil ich die vielleicht auch mal zum Kostüm anziehe. Also das ist der Grund, warum wir eben diesen schlanken Leisten auch gemacht haben. Und die verkaufen sich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und um zum ersten Punkt zurückzukommen, wenn man sich, neulich hat ein sehr netter Endkunde uns ein Bild geschickt von irgendwelchen Kindern aus Papua Neuguinea oder Amazonas oder irgendwas, um uns die Füße zu zeigen. Und ja, die gehen sogar, wenn man genau hinguckt, ein wenig V-förmig auseinander. Und jetzt sage ich mal ganz ketzerisch, wir machen aber nicht unbedingt Schuhe für die Ureinwohner von Papua Neuguinea oder vom Amazonasgebiet, sondern für unsere westlichen
Füße, westliche prägten Füße.
Auch Schuhe nach Asien. Aber jeder hat einen kleinen Hallux. Ich rede nicht vom, also Hallux ist ja der.
Eine Großzehenabweichung.
Ich rede gar nicht von der Deformierung, sondern es geht einfach ein ganz klein wenig. Diese Naturvölker, die haben keinen Hallux. Also die haben jetzt keine kleine Ausbuchtung am Großzehengelenk, ja, sondern da geht es tatsächlich eher so ein bisschen V-förmig auseinander. Das sind aber nicht so sehr die Schuhe aus unserer Welt. Ja. Und in der Tat haben wir in unserem Multibrand-Store, also nicht bei soulrunner.com, sondern in unserem Multibrand-Store, barfußlaufen.com. Übrigens, wenn ich das noch sagen kann, wir haben auch immer Produktbeschreibungen auf Barfußlaufen TV. Das ist ein YouTube-Kanal von uns. Und da haben wir eine Marke aus der Slowakei, die diesen Ansprüchen, die du gerade eben genannt hast, genügt, absolut. Mhm. Die eher so ein bisschen V-förmig auseinandergehen.
Atra.
Ich finde den Schuh toll. Es ist ein Sneaker, trage ich sehr gerne zu Jeans. Ja. Der Verkauf ist
mäßig.
Aber, ob das also an der Form liegt, weiß ich nicht. Aber wir sind eigentlich mit unserer Form sehr zufrieden. Und es stimmt, es gibt vielleicht den einen oder anderen, der sagt, das passt mir nicht. Aber wir haben in Deutschland 80 Millionen Menschen oder mehr mit 160 Millionen verschiedenen Füßen.
Das stimmt
auch. Dass da der ein oder andere dabei ist, dem unsere Schuhe jetzt nicht passen.
Ja. Okay. Ja, ich sag mal, es ist insofern für mich jetzt auch interessant, diese Großzehendeformität. Du sagst es so schön, das hat bei uns jeder. Das ist ja tatsächlich dadurch, dass eben schon oftmals von Kindheitsbeinen an eigentlich konventionelle Schuhe getragen werden, die das ja verursachen. Von daher wäre ja, oder so wäre jetzt mein persönlicher Anspruch, wenn ich einen Barfußschuh baue, dass ich einen Schuh baue, der fußförmig ist und nicht einen Schuh baue, der schuhförmig ist, weil ich Füße habe, die fußförmig. Also ich habe ja eigentlich den Anspruch für mich persönlich, dass mein Fuß irgendwann wieder eine Fußform annimmt und der Schuh das auch zulässt. Das war ist so, was ich immer bei Barfußschuhmarken, die das machen, du hattest ja selber gesagt, hier Atra, Freed, die du ja auch in deinem Multistore hast, und viele andere mehr, Belenka, Bohempia und so weiter, die haben genau ja diesen Anspruch. Wir bauen Schuhe, die Fußform wieder zulassen, statt die Schuhform wieder aufzugreifen.
Wobei ich möchte jetzt gar nicht unbedingt von deformierten Füßen sprechen, sondern diese kleine Ausbuchtung im Großzehengelenk.
Ich meine gar nicht die Ausbuchtung, sondern tatsächlich, dass der große Zeh ja rüberkommt. Das ist ja eine Winkelabweichung. Nenn das vielleicht so, Winkelabweichung.
Ja, das ist eine Winkelabweichung, aber es ist auch ein Stück weit normal, so wie wir auch eine Pronation haben, die ein Stück weit normal ist.
Also das
eine
ist richtig.
Natürliche Pronation. Ja. Und die Füße gehen nicht, in unserer Welt gehen die Füße nicht V-förmig vorne auseinander.
Bei Geburt ja, und dann werden sie ja verändert.
Ja, bei Geburt ja, sind sie gerade, das ist richtig. Aber ich finde auch die Form, die wir haben, ist jetzt auch nicht so, dass sie jetzt irgendwie einengen oder so, sondern da, wo das Gelenk ist, da sind sie schon noch breit, aber vorne dann, wo der Zeh zu Ende geht, da muss sich ja so ein Schuh irgendwann dann mal schließen. Ja. Okay, haben wir jetzt einen Grad, schließen wir den jetzt ein Grad zu viel oder zu früh? Das ist jetzt sicherlich auch Ansichtssache, aber im Moment muss ich halt fast sagen, gibt uns der Erfolg auch recht, dass die Form jetzt nicht so schlecht ist. Ja. Wir werden aber auch das in der nächsten Saison sowas wie den Metis, ich sag mal so dieser klassische schwarze Schuh ohne irgendetwas dran, den werden wir auch wieder in extra, oder nicht wieder, sondern den werden wir auch in extra weit bringen. Ja. So dass wir da also auch als Lederschuh im Grunde, der wird genauso aussehen wie der Metis, ja. Wird allerdings einen kleinen roten Patch auf dem schwarzen Leder haben, dass man das erkennen kann. Das ist ein extra weit geschnittener Schuh. Und ja. Dann kann man ja auch als, ich sag mal, normal bis weit geschnittener Fußinhaber dann auch den extra weit geschnittenen Fuß nehmen und dann ja. Habe ich dieses Problem eigentlich nicht mehr.
Sehr schön. Als wir uns unterhalten hatten damals über das Thema Business-Schuhe, habe ich dir erzählt, dass ich das gerne für den Polizeidienst versuchen möchte einzubringen, Barfußschuhe für den Polizeidienst. Und da hast du mir eine sehr interessante Geschichte erzählt, dass ihr teilweise schon Modelle für Polizei und Militär tatsächlich baut. Wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, war es der Pure und ich glaube der Transition Vario. Habe ich das richtig noch im Kopf? Die beiden, ja. Ne? Wie kam es dazu? Kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen? Das fand ich nämlich total spannend.
Also den Pure haben wir an ein Sondereinsatzkommando geschickt. Stuttgart, glaube ich, oder Köln. Mhm. Ich glaube, Köln war es. Das war der Pure, den haben wir dorthin geschickt. Und wir haben damals, daraus ist der Transition Desert entstanden.
Ah, okay.
Sandfarbene Schuh. Ja. Das ist auch der einzige Schuh ohne Logo von uns gewesen. Den haben wir an die GSG 9 verkauft. Und zwar an die Spezialeinheit, an die maritime Einheit. Die haben einen Schuh gesucht. Übrigens, der Einkäufer war schon auf unserer allerersten Messe 2011 in Friedrichshafen dort. Ja. Und ein paar Jahre später haben sie dann den gekauft. Und wir haben gerade jetzt vor ein paar Monaten eine weitere Lieferung gemacht. Mhm. Und zwar, diese Schuhe sind ja so flexibel, dass sie sich die tatsächlich unter den Trockentauchanzug klemmen. Also ich bin ja selber auch Taucher gewesen, Tauchlehrer gewesen und viel mit Trockentauchanzug unter Wasser gewesen. Und selbst wenn man Luft in den Trockentauchanzug reinpumpt, dann ist es so, dass die Haut ein bisschen squeezed. Ja? Und wenn ich dann natürlich jetzt einen Turnschuh mir noch unter den Trockentauchanzug packe.
Oder einen Kampfstiefel.
Oder einen Kampfstiefel. Dann hast du ganz schön viel Druckstellen, wenn du den Anzug ausziehst. Und nein, das sind tatsächlich die maritime Einheit, wenn die jetzt irgendwelchen Piratenschiffen oder sowas, wovon wir ja im Grunde gar nichts mitkriegen, das sind ja mehr oder weniger alles geheime Operationen, wenn die dort aufentern und mit ihren schweren Einsatzstiefeln über das Boot schleichen, dann hörst du doch etwas.
Das hat mit Schleichen nichts zu tun.
Das hat nichts Schleichen wenig zu tun. Ähnlich, wenn du jetzt zum Beispiel bei einer Flugzeugentführung auf einer Tragfläche gehst. Ja, das mit Einsatzstiefeln, das heilt ja durch das komplette Flugzeug. Und die Kameraden tragen also nicht die Barfußschuhe, weil sie damit ihr Gangbild gesundheitlich verändern können oder weil Barfußschuhen so gesund ist, sondern tatsächlich aus diesem Grund, weil sie leise sind, weil es praktisch für die sowas wie Anschleichschuhe sind. Ja. Und das sind kleine Mengen, das ist jetzt nichts, wo man reich wird mit. Das sind ja auch ganz kleine Spezialeinheiten. Die GSG 9 hat mehr Administrative als tatsächlich Leute dann, die den harten Einsatz machen. Aber ja, wir haben auch mal mit der Bundeswehr gesprochen. Du weißt es ja vielleicht auch, es gibt viele Berufe aus diesem oder viele Arbeiten in dem Bereich der Polizei oder der Militär, wo du nicht unbedingt Kampfstiefel anziehen musst, wenn du Innendienst hast, wenn du im Büro bist. Natürlich ziehst du keine Barfußschuhe an, wenn du irgendwo in der Werkstatt Panzer zusammenschraubst. Ja,
aber, das wäre unklug eventuell.
Aber wenn du natürlich die Schuhe dann nachher im Innendienst tragen kannst, im Büro tragen kannst, unsere Schuhe sind federleicht, was wiegt so ein Kampfstiefel, der dann auch angezogen werden muss, wenn sie bei der Bundeswehr beispielsweise, das sind ein paar hundert Gramm oder pro Größe ein Kilo vielleicht pro Schuh, ist man leicht bei 900 Gramm oder ein Kilo, die werden so ähnlich schwer sein wie eben so Wanderschuhe, denke ich mal. Und ja, wenn du mit unseren Schuhen unterwegs bist, die einfach nur wenige Gramm wiegen, 3, 4 Gramm, 500 Gramm pro Paar, dann ist das sicherlich auch eine Sache, die zum ermüdungsfreien Arbeiten beiträgt. Abgesehen davon haben wir natürlich wieder die Vorteile eines Barfußschuhs, die Flexibilität, die Beanspruchung der Muskulatur und so weiter. Also das kann ja alles eher positiv sein als negativ. Ja,
absolut.
Also das ist der Ausflug in die in Polizei- oder Militärdienst gewesen, ist ganz toll für uns und heißt natürlich auch, wenn die GSG 9 mit unseren Schuhen zufrieden ist und wir haben wirklich noch keine Reklamationen gehabt. Ich weiß nicht, ob sie sich nicht trauen. Es hat auch noch nie ein Helikopter bei uns vor dem Büro, über dem Büro gehalten und zwei, drei Seile sind aus dem Helikopter geworfen worden. Und die Einsatzkräfte haben uns dann Reklamationen durch die Scheibe geworfen. Das ist nicht passiert. Und wenn das nicht passiert, dann gehe ich davon aus, dass unser Schuh für Lieschen Müller, die mit dem Hund über die Felder geht, genauso gut geeignet ist. Wenn die GSG 9 damit happy ist, dann werden es die normale Bevölkerung auch sein.
Ich finde das, deswegen habe ich es jetzt sehr gerne nochmal angesprochen, weil ich fand das eine total interessante und tolle Geschichte, weil ich, wie gesagt, habe ich es gerade so kurz am Rande erwähnt, seit Jahren bei unserem Innenministerium daran rumgrabe. Und das Erste, was mir tatsächlich entgegenflötete, war, naja, die Polizei und Barfußschuhe, das passt ja gar nicht zusammen. Und dann durfte ich direkt aufgrund deiner Informationen entgegnen, aber die Polizei trägt doch schon welche. Sogar SEK. Das fand ich total spannend, das war richtig cool. Und ich finde es wirklich eine sehr interessante Geschichte insofern, weil es halt wieder mal zeigt, was wir so oft sagen hier in diesem Podcast, Schuhe sind Werkzeuge und da hat sich dann die ein oder andere Spezialeinheit das richtige Werkzeug für ihre Arbeit geholt und in dem Fall war das richtige Werkzeug eben der Barfußschuh, weil es einen taktischen Vorteil in dem Fall bietet und deswegen fand ich das wieder grandios.
Der Vorteil ist vielleicht bei SEK und GSG 9, es gab keine Ausschreibung. Ja, ich glaube, musst du ja eine Ausschreibung machen und so weiter.
Richtig.
Das ist ja schön kompliziert hier und reguliert in Deutschland. Das war, ich glaube, es nennt sich freihändische Vergabe.
Ja, sowas machen die. Die dürfen gemäß ihren persönlichen oder taktischen Anforderungen spezielle Einkäufe tätigen. Dafür haben die gewisse Budgets und Kontingente, die sie verwenden dürfen. Es gibt aber auch viele Bereiche, wo sie tatsächlich auch über diese Ausschreibungsmodalitäten gehen. Aber die haben in einigen Teilbereichen freie Hand, ja.
Ja, ich hatte früher mal Kontakt, ich weiß nicht, ob das in deiner Szene ist, das bestimmt bekannt, Copshop.
Ja, klar, kenne ich.
Mhm. Ja. Und den hatten wir damals Schuhe verkauft, als ich noch für die normale Schuhherstellerwelt gearbeitet habe. Mhm. Und ich habe mir immer schon vorgenommen, dass ich den mal anrufe, den Christian Herrmann heißt er, glaube ich. Und
ehemaliger SEK-Beamter der Landespolizei Bayern. Ja,
ganz genau. Es sieht auch aus wie zwei Arnold Schwarzeneggers eigentlich.
Oder zwei Müllers. Aber ein sehr, sehr untypischer SEK-Beamter. Ne? Also der typische SEK-Beamte ist gar nicht so ein Arnold Schwarzenegger-Typ. Also gerade heutzutage, wenn du die anguckst, ja, die sind alle kräftig durchtrainiert, aber so einen Arnold Schwarzenegger-Typen hast du da gar nicht mehr so bei. Die sind alle kräftig, schlank, drahtig, extrem ausdauernd, aber so dieser Arnold Schwarzenegger-Style hast du eigentlich immer seltener dabei. Aber da ist er noch SEK-Beamter alter Schule. Also alter da ist ja, ne? Also da geht die Tür auf, die Sonne kommt, er tritt in die Tür, die Sonne ist weg.
So ist es, ja.
Das ist schon ganz spannend und er hat wirklich, also kurzer Ausflug in das Thema Copshop, wirklich ein spannendes Feld, was er da aufgemacht hat, spannende Ideen, die er entwickelt hat, was er da mittlerweile für ein Imperium drumherum gebaut hat, bis hin zu Fortbildungsflächen, die er selbst konzipiert hat und ja an Spezialeinheiten aus ganz Deutschland teilweise vermietet und so weiter. Mhm. Also ganz, ganz interessante Konzepte, die er da drumherum gebaut hat. Mhm, interessanter Mann. Mhm. Wäre doch mal was, wenn ich glaube, weil Cop ist oder der Cop Shop ist tatsächlich auch einer der Hauptlieferanten für Ausrüstungsgegenstände der Landespolizeien. Mhm. Also ich weiß zum Beispiel, dass die kompletten Holster aus NRW werden zwar von einem bestimmten Hersteller gekauft, aber nicht beim Hersteller, sondern über Cop. Mhm, also da ist Cop dann der Ausstatter mit diesen Holstern und solche Sachen. Also da ist viel Feuer drin und ich glaube, wenn der auf den Zug aufspringt mit, ich bringe Barfußschuhe oder gebe Barfußschuhe raus, die die dienstliche Belange oder dienstliche Anforderungen aufgreifen, dann erfüllen, genau, dann könnte das wirklich ein Gamechanger sein. Also ich glaube, wir beide müssen gleich abseits dieses Podcasts nochmal miteinander sprechen, wie wir da so ein bisschen nochmal reden können.
Ja, der Metis wäre, glaube ich, prädestiniert für...
Ja.
Also den kannst du ja nicht unterscheiden vom herkömmlichen Dienstschuh jetzt.
Kaum, ja, kaum. Es gab sogar mal früher, als ich angefangen habe bei Polente, gab es sogar mal einen Schuh, oh, wir haben den immer Plattfuß genannt zu dem Zeitpunkt, der war auch ganz groß, ganz breit, ganz flach. Weiß nicht, ist irgendwann verschwunden. Schade eigentlich, war ein guter Schuh so im Nachgang, drüber nachdenke, aber weg war er irgendwann.
Ja. Naja, ich mal gucken, werde mal vielleicht einen Telefonanruf starten.
Das ist ein guter Plan. Ja, ich danke dir recht herzlich, muss aber noch eben zwei, drei Sachen nämlich loswerden, weil wir haben die FX-Trainer-Sandale so ein bisschen aus dem Auge verloren. Da wollte ich noch mal eben ein paar Zahlen, Daten, Fakten zu loswerden, auch in einem kurzen Vergleich zu den Freed, weil wir sie ja schon hatten. Ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, sie sind fast 90 Gramm leichter, also 216 Gramm das Stück, bei den Freed 305. Bei einer Innenlänge von 28 Zentimetern in der 44er Breite. Jetzt kommt's wirklich interessant, weil ich ja sagte, sie wirken nicht so klobig wie die Freed. Sie sind nur ein Millimeter schmaler als die Freed. Das ist total spannend, weil du ja auch sagtest, ne, ihr baut die ja trotzdem noch breit. So, Freed, sagen wir ja immer, ist eine relativ breite Marke. Es ist nur ein Millimeter weniger. Das finde ich schon total imposant. Und preislich, 130 Euro, ne, sind wir bei den FX-Trainern.
Ich glaube 130, 135 oder sowas. Also ja, wir werden jetzt sicherlich zum Saisonende reduzieren, aber so um den Dreh kostet er. Ja. Und vielleicht noch, weil er heißt FX-Trainer Sandale und er ist auf der Idee des FX-Trainers Leisten geboren. Ja. Aber dadurch, dass dieser Schuh keine Hinterkappe hat, können wir ihn, ich weiß gar nicht, ob der Freed eine Hinterkappe hat, aber der Schuh ist ja hinten nicht geschlossen im Grunde, sondern hat ja nur so einen etwas breiteren Fersenriemen. Und deswegen mussten wir ein bisschen skalieren. Also er heißt zwar FX-Trainer, hat aber nicht, also FX-Trainer-Sandale, hat aber nicht die exakten Maße wie die geschlossenen Schuhe vom FX-Trainer in Länge und in Weite oder Breite.
Auch also eine interessante
das
muss man
vielleicht noch wissen. Er ist eine Idee schmaler, wenn man das bei extraweiten Schuhen sagen kann, aber er ist eine Idee schmaler als der FX-Trainer, als die geschlossenen FX-Trainer oder auch der Transition Vario, T1 Around, das ist ja alles der gleiche Leisten. Aber das ist eben bedingt des Schuhmodells. Ja. Das hat einfach technische Gründe.
Ja, okay, gut. Dann auf jeden Fall nochmal vielen Dank auch für die Hintergrundinformation. Das war mir natürlich nicht so. Zum Vergleich, der Freed hat hinten einen Klettverschluss, den du noch verschiebst. Also der hat auch einen Riemen wie ihr verbaut, aber eben halt nochmal mit Klett, wo man dann nochmal hinten den Fersenbereich schmaler machen kann, wenn man das benötigt. Lieber Thorsten, ich danke dir recht, recht herzlich. Da waren jetzt wirklich viele tolle Informationen drin, auch, insbesondere auch über deine Marke, auch über die Ideen hinter deiner Marke und deiner Schuhe. Da danke ich dir recht herzlich für diese tiefen Einblicke. Und ganz traditionell halten wir es in unserem Podcast immer so, dass das letzte Statement vor der Verabschiedung unserem Gast gehört. Du darfst alles von dir geben, was du magst, vom ich grüße die Mutti bis keine Ahnung was, Weisheiten dieser Welt, Bühne frei für dich.
Ja, meine Mutti grüße ich natürlich. Aber ich möchte mich zunächst mal bedanken für die Einladung und ich kann nur sagen, hört euch diesen Podcast weiter an, aus verschiedenen Gründen. Erstens, man kann sehr viel aus diesem Podcast ziehen. Wie man jetzt zum Beispiel sieht, wir haben Ausflug in den Polizeidienst gemacht. Das war sicherlich auch nicht so geplant. Nee. Aber man kann wirklich sehr viel lernen. Ihr habt tolle Themen, ihr habt tolle, interessante Gäste. Und was ihr habt, ist für mich der erste Punkt überhaupt. Und ich höre sehr lange Podcasts und ich habe jede Menge Podcasts. Und ihr beide, also Yvonne und du, ihr seid erstmal zwei fantastische Hosts und ihr habt eine sehr, sehr angenehme Stimme.
Vielen Dank. Das
und da
ist
bin
ein Lob,
ich immer
neidisch
drauf, wenn jemand so eine gute Stimme hat. Ich habe einen Freund auch, der hat so eine fantastisch gute Telefonstimme. Das ist schlimm, wenn ich dann mich selber höre. Ich hoffe, du kannst dann am Ende noch ein bisschen was drehen mit der Technik. Aber nein, ihr habt wirklich eine sehr, sehr angenehme Stimme. Ihr seid sehr gut zu hören. Und den Zuhörern kann ich nur sagen, arbeitet nach Möglichkeit weiterhin an eurem Gangbild. Beobachtet euch beim Gehen, konzentriert euch mal so ein bisschen beim Gehen, versucht das natürliche Gangbild, so wie Mutter Natur es uns gelehrt hat, anzuwenden. Und das geht im hohen Alter genauso gut wie in jüngeren Jahren. Und wir bekommen sehr viel Feedback von Menschen mit Fußproblemen, sei es jetzt neurologische Probleme. Ich wusste gar nicht, wie viele Menschen es gibt mit neurologischen Problemen, die kaum noch Gefühl unter der Fußsohle haben. Menschen mit Hallux Valgus oder mit Hammerzehen. Hammerzehen können im Übrigen auch psychische Ursachen haben, nicht unbedingt nur zu kurze Schuhe. Und wir bekommen auch tolles Feedback von blinden Personen zum Beispiel. Blinde Personen sind ja viel mehr auf ihre Gefühle angewiesen, sehende Menschen, darf man nicht unterschätzen. Mhm. Und was man auch wissen sollte, ist, dass ungefähr 70% der Informationen über die Bodenbeschaffenheit uns von der Fußsohle übertragen wird.
Genau, 70% Sensomotorik, ja, genau, richtig, haben wir mal drüber gesprochen. Ja.
30% sind visuell und auditiv. Und wir bekommen immer wieder Rückmeldungen von Füßen. Die Kunden bekommen Rückmeldungen von Füßen, dass sie sich besser fühlen, dass sich teilweise die Fußprobleme zurückgebildet haben, dass sich ihr Gangbild geändert hat. Man kann das übrigens ganz gut selber testen, indem man sich vielleicht einfach mal ein Foto macht auf einem nassen oder feuchten Stein oder beziehungsweise man hat eine feuchte Fußsohle und geht auf einen Stein, wo man das Fußbild gut erkennen kann oder auf ein Stück Pappe. Und wenn man dann mal so ein halbes Jahr barfuß gegangen ist oder eben, wenn es die Etikette oder die Bodenbeschaffenheit nicht zulässt, eben mit Barfußschuhen und dann am besten mit Soulrunner Barfußschuhen gegangen ist, dann wird man feststellen, dass das Gangbild, also wirklich das Bild im wahrsten Sinne des Wortes, sich geändert hat, also der Fußabdruck sich geändert hat, dass man vielleicht wieder etwas höher gekommen ist, dass Längs- und Quergewölbe sich erhöht haben. Und das finde ich sehr, sehr wichtig.
Ja.
Und wie gesagt, Produktinformationen nicht nur von unseren Soulrunner-Schulen, sondern über unseren Multibrand-Shop gibt es auf barfußlaufen.tv, wenn ich noch ein bisschen Eigenwerbung machen darf.
Darfst du. Ich verlinke das auch gerne in den Shownotes, könnt ihr dann da direkt nochmal draufklicken.
Wir haben absichtlich nicht Soulrunner-TV genannt, sondern wirklich barfußlaufen.tv, weil wir nicht nur speziell auf unsere Schuhe gehen wollen, sondern im Grunde auch die anderen Schuhe, die wir führen. Und da gibt es Produktbeschreibung, Kaufempfehlung, Buchempfehlung und all solche Sachen, die zum Barfuß, zum gesunden Gehen dazugehören, sagen wir es
mal. Sehr gut.
Und da möchte ich mich bedanken nochmal. War wirklich sehr schön, sehr angenehm, mit dir zu sprechen. Viele Grüße an Yvonne. Ich kann das nachvollziehen, das Thema. Und das hat sicherlich Vorrang. Aber es war sehr schön, hier zu sein.
Ich habe mich auch sehr gefreut. Ich danke für das Lob, dass ich der Yvonne auch garantiert gerne weiterleite. Hoffe, dich gerne nochmal hier irgendwann begrüßen zu dürfen. Das ein oder andere Thema wird sich garantiert ergeben. Alleine schon Hammerzehen können psychische Ursachen haben, will ich sofort mit dir vertiefen, weil bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Auch völlig neuer Input. Also ich glaube, wir hören dich hier nicht das letzte Mal. Hoffe ich zumindest, dass ich dich nochmal wieder einladen darf. Und dann bleibt mir nur noch an unsere Hörer da draußen. Beachtet auf jeden Fall, was der Thorsten gesagt hat. Hört uns immer wieder. Ich kann euch gerade gar nicht sagen, wo die Reise hingeht in den nächsten Folgen, weil das auch davon abhängt, wie es bei Yvonne weitergeht. Wir haben noch das eine oder andere Produkt, wir haben noch den einen oder anderen Hersteller in der Pipeline, der mit uns sprechen möchte. Da weiß ich aber noch nicht so genau, wie ich es umsetzen soll, weil sie kommen aus dem englischsprachigen Raum und ich möchte das ja eigentlich auf Deutsch halten. Ich habe aber auch noch das eine oder andere Gesundheitsthema für euch. Ich habe es schon mal angeteasert, das Thema Gangbild kommt, ist im Moment für mich noch ganz spannend als zeitnahe Folge. Wir werden aber auch noch die ein oder anderen Produkte zur Fußgesundheit bekommen, die wir testen. Die kriegt ihr auf jeden Fall dieses Jahr noch um die Ohren geschmissen. Bleibt einfach dran, dann verpasst ihr nichts. Wie gesagt, wir hören uns in knapp 14 Tagen wieder. Womit genau, kann ich euch jetzt zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht sagen. Ich werde es euch aber gerne bei Instagram und Co. anteasern. Und dann freue ich mich darauf, wenn ihr wieder zuhört. Wir verabschieden uns damit aus der heutigen Folge und wünschen euch alles Gute. Bis dahin, bleibt leichtfüßig. Tschüss.
Servus vom Ammersee.
Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte. Ihr könnt uns auf diese Art und Weise natürlich auch unterstützen. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns bewertet und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt.
Alle Links findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Klickt euch da durch und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.
Bis dahin, wir hören uns und jetzt hört ihr wie immer noch unseren Titelsong von der lieben Carla, Barfuß mit freundlichen Füßen. Wir hören uns.
Macht's gut. Ciao. Auf dich zu und werfe all meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe all meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? Sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß. Unter meinen Füßen, das Gras auf meiner Haut. Ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch, hinauf. Die Schuhe aus, ich hab die Zeile weggebrochen. Fühl mich frei, ich fühl mich gut, fühl mich neu geboren. Ich atme ein, ich atme aus, bin frei, ich schrei, ich lauf, hör hinauf. Lass alles raus, ich fühl mich gut, nichts kneift mir, alles passt. Stift, ich spür jede Pore meiner Haut, ich lauf den Berg. Ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? Sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß. Freak, kann's immer schwer loszulassen. Und wirklich, ich hab echt lange gebraucht. Ich will mich ihm eher verpassen. Meine Abdruckstelle, guck, wie schnell sie doch verblassen. Und wir zwei, wir sind Honigkuchenpferde, die um die Wette lachen. Ich seh dein Lächeln bis hierher. Ich bin hier, ich bin der. Ich fühl mich gut, nichts kneift mir, alles passt. Stift, ich spür jede Pore meiner Haut. Ich lauf den Berg. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuss? Sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß.